Hallo liebe Studis, guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Ringe, genauer gesagt geht es um das Thema GGT, also größte gemeinsame Teiler. Wir haben in der Vorlesung und in den Übungen ja schon viel darüber gesprochen. Und ich habe immer wieder betont, dass diese Konzepte nur dann Sinn ergeben, wenn der Ring, in dem wir arbeiten, mindestens faktoriell ist. Am Ende dieser Podcast-Folge werde ich ein Beispiel besprechen, in dem man sieht, wie sozusagen die Welt ohne GGTs und ohne Konzepte von Teilerfremdheit und sowas aussieht. Und dabei wird sich herausstellen, dass es von den beiden Eigenschaften, die wir brauchen, um faktorielle Ringe zu definieren, die zweite ist, also die Eindeutigkeit der Zerlegung in irreduzible und Einheiten bis auf Reihenfolge und bis auf Assoziierte. Diese zweite Eigenschaft ist es, die dafür sorgt, zumindest in dem Beispiel, dass das Fehlen dieser Eigenschaft ist verantwortlich dafür, dass wir nicht sinnvoll GGTs oder Teilerfremdheit definieren können. Gut, aber das machen wir am Ende. Es gab ja auch schon eine Übungsaufgabe dazu, da werden Sie Gemeinsamkeiten sehen, denke ich mal. Und jetzt gucken wir uns drei Ringe an, die wir ganz gut kennen. Einmal den Ring Z der ganzen Zahlen, dann den Ring ZI der ganzen gaußschen Zahlen und den Ring ZX, den Polynomring über Z. Mit Polynomringen beschäftigen wir uns später in der Vorlesung noch ausführlicher. Ich werde sogar ein paar Dinge jetzt schon vorgreifend behandeln oder besprechen, die dann da in dem Kapitel zu Polynomringen ausführlich gemacht werden. Das eine oder andere müssen Sie mir dann einfach glauben, beziehungsweise können es erst dann selbst gründlich nachrechnen, wenn wir das entsprechende Kapitel behandelt haben. Was wissen wir denn? Na, wir wissen, dass die Ringe Z und ZI euklidisch sind. Und in euklidischen Ringen haben wir viele Möglichkeiten, GGTs zu finden. Warum? Na, weil euklidische Ringe Hauptidealringe sind und faktoriell. Und für diese drei Arten von Ringen haben wir jeweils Konzepte, wie wir GGTs finden. In euklidischen Ringen zum Beispiel mit Hilfe des euklidischen Algorithmus, in Hauptidealringen mit dem Konzept des Hauptideals, und da machen wir nachher ein Beispiel zu. Und in faktoriellen Ringen, da haben wir das Konzept der Vielfachheit, und das Konzept der Vielfachheit kann auch ein sehr schöner, einfacher und bequemer Weg sein, um GGTs zu finden. Fangen wir mal mit ZX an, mit einem Polynomring, von dem wir jetzt erstmal glauben, dass er faktoriell ist. In Kürze werden wir das in der Vorlesung auch zeigen. Auf jeden Fall ist das schon mal ein Integritätsbereich. Die Koeffizienten dieser Polynome sind ganzzahlig. Jetzt also bitte darauf aufpassen, zx, da kommt die Variable x vor. Das heißt, wenn da sowas steht wie x, x2, x hoch 3, dann ist die Variable x gemeint und nicht irgendein Element aus dem Ring z. Ich erkläre jetzt nicht alle Rechnungen. Wenn Sie das nachrechnen wollen, dann drücken Sie am besten zwischendurch mal auf Pause. Und dann können Sie die Argumente und Rechnungen selbst nachvollziehen. Manches davon wird im Kapitel über Polynomringe dann sofort klar und manches muss man sich einfach mal kurz hinschreiben. Die beiden Polynome, die wir betrachten, sollen jetzt P und Q heißen. P ist das Polynom 6x hoch 3 minus 6x² minus 12x. Und Q ist das Polynom minus 3x hoch 3 plus 6x² plus 3x minus 6. Und wenn wir uns die beiden Polynome anschauen, dann sehen wir, na, alle Koeffizienten sind ganzzahlig, klar, die kommen ja aus zx. Wir sehen aber auch, dass alle Koeffizienten durch 3 teilbar sind. Was sehen wir noch? Wir sehen, dass das Polynom p kein Absolutglied hat. Überall kommt x mindestens mit der Potenz 1 vor. Q dagegen hat 1. Und ansonsten sehen wir möglicherweise erstmal nichts. Da würde ich Ihnen empfehlen, jetzt auf Pause zu drücken und mal zu versuchen, diese Polynome zu zerlegen, und zwar in Linearfaktoren und eventuell noch irgendwelche ganzen Zahlen als Vorfaktoren. Wenn Sie das jetzt gemacht haben oder einfach weiter zuhören wollen, dann willkommen zurück. Indem wir jetzt die 3 ausklammern, die wir schon als gemeinsamen Faktor überall gefunden haben, und dann weiter nach Nullstellen suchen, bekommen wir Zerlegungen. Und bei diesen Zerlegungen bitte ich Sie jetzt, mir zu glauben, dass das Zerlegungen in Einheiten und Irreduzible sind. Ich kommentiere das gleich noch kurz. P habe ich zerlegt als 2 mal 3 mal x mal in Klammern x plus 1 mal in Klammern x minus 2. Und Q habe ich zerlegt als minus 1 mal 3 mal in Klammern x minus 2 mal in Klammern x plus 1 mal in Klammern x minus 3. Auf den ersten Blick sehen Sie schon, dass die gerade stimmen, und Sie sehen so ein paar Nullstellen. Und vielleicht sehen Sie auch noch andere Dinge. Gucken wir uns das mal kurz an, was da so steht. Bei P kommen die Zahlen 2 und 3 vor. Die sind in Z irreduzibel, dann kann man zeigen, dass die auch in Zx irreduzibel sind. X ist irreduzibel, weil das ein normiertes Polynom vom Grad 1 ist und aus dem gleichen Grund sind die anderen beiden Polynome auch irreduzibel in Zx. Polynome vom Grad 1 sind nicht notwendigerweise immer irreduzibel, darüber sprechen wir aber später nochmal separat. Bei Q haben wir noch die minus 1 da stehen, das ist eine Einheit, die stört nicht und ansonsten stehen da auch Primzahlen oder normierte Polynome vom Grad 1. Okay. Jetzt gucken wir uns die Vielfachheiten an. Wenn wir also jetzt glauben, dass die Sachen, so wie ich das gesagt habe, irreduzibel sind, dann dürfen wir uns die Vielfachheiten anschauen, denn wir glauben ja, dass Zx faktoriell ist, dann sind Vielfachheiten wohl definiert. Und dann sehen wir zum Beispiel, dass die 3 in beiden Polynomen mit Vielfachheit 1 vorkommt. Wir sehen, dass x in dem einen Polynom mit Vielfachheit 1 vorkommt, in dem anderen aber mit Vielfachheit 0. Naja, und dann gucken wir halt alles an, vergleichen und verwenden dann Satz 3,12, und zwar Teil 2. Da ist ja sozusagen eine Bastelanleitung für GGTs drin. Und wenn wir die anwenden, dann sehen wir, dass 3 mal in Klammern x plus 1 mal in Klammern x minus 2 ein GGT ist. Minus dieses Polynom ist dann auch ein GGT. Und damit haben wir dann dieses Beispiel erstmal durch. Jetzt gucken wir uns sozusagen zum Durchatmen und Entspannen ein Beispiel in Z an. In Z haben wir, weil das so ein schöner Ring ist, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir GGTs finden können, Vielfachheiten, euklidischer Algorithmus und so weiter. Wir schauen uns jetzt den Zugang über Ideale an, also die Idee aus Lemma 3.7 und dem Beweis von Lemma 3.7. Und die beiden ganzen Zahlen, von denen wir ein GGT bestimmen wollen, sind, das ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend, 12 und 20. Hat den Vorteil, dass sie sofort, nehme ich jedenfalls an, dass Sie sofort auf einen Blick sehen, was da die GGTs sind. Das heißt, Sie können schnell überprüfen, ob wir richtig gerechnet haben. Und wir wollen die Methode aus dem Lemma 3.7 benutzen. Das heißt, wir gucken uns das Ideal an. 12 mal z plus 20 mal z. Das ist ein Ideal, weil die beiden einzelnen Bestandteile Ideale sind und weil die Summe von Idealen auch wieder ein Ideal ist. Wir suchen jetzt ein erzeugendes Element dafür. Und ein solches erzeugendes Element wird dann ein GGT von 12 und 20. Das ist Lemma 3.7. Und warum finden wir so ein erzeugendes Element? Naja, weil das ein Hauptidealring ist. Z ist ein Hauptidealring, denn alle euklidischen Ringe sind Hauptidealringe. Und das heißt, dass wir für dieses Ideal ein erzeugendes Element finden. Gut, da wollen wir ein paar Ideen sammeln, wie man ein solches erzeugendes Element bekommen könnte. Das ist jetzt so eine typische Schmierzettelrechnung. Ich habe einfach mal ein paar Elemente konstruiert, die in diesem Ideal liegen. Zum Beispiel liegt 12 da drin, denn 12 kann man schreiben als 12 mal 1 plus 20 mal 0. Das liegt offensichtlich in diesem Ideal. 20 liegt da auch drin, denn 20 kann ich schreiben als 12 mal 0 plus 20 mal 1. Was noch? Na, ich kann zweimal den Koeffizienten 1 benutzen, dann bekomme ich 12 mal 1 plus 20 mal 1, da kommt 32 raus. Und jetzt vielleicht noch ein Element. Wir können die Koeffizienten minus 1 und 1 benutzen und bekommen dann 8. Nämlich als 20 minus 12. Und was haben all diese Zahlen, die wir da jetzt gefunden haben in dem Ideal, gemeinsam? Na, sie sind alle gerade, sie sind sogar alle durch 4 teilbar. Manches ist durch 3 teilbar, manches durch 5, manches durch 8. Aber okay, weitere Gemeinsamkeiten sehe ich auf den ersten Blick nicht. Und deswegen vermute ich jetzt einfach mal, dass 4 ein Erzeuger für dieses Ideal ist. Für 12 mal z plus 20 mal z. Wir nennen das Ideal jetzt j, suchen einen Erzeuger dafür. Wie gesagt, unsere Vermutung ist, dass 4 ein Erzeuger ist. Und wenn das stimmt, dann haben wir mit der Zahl 4 jetzt auch einen GGT gefunden von 12 und 20. Okay, das ist also jetzt unsere Vermutung. J soll das Ideal 12z plus 20z sein. Und wir vermuten, dass j dasselbe ist wie 4 mal z. Gut, wenn das so, also wir wollen das zeigen, das ist eine Gleichheit von Mengen, da haben wir zwei Richtungen und wir beginnen mit der Richtung, dass j in 4 mal z drin liegt. Wir nehmen also irgendein beliebiges Element a aus j und wir wollen zeigen, dass das in 4 mal z liegt. Na gut, a liegt in j, das heißt, man kann a schreiben als ein Vielfaches von 12 plus ein Vielfaches von 20. Es existieren also ganze Zahlen b und c aus z, derart, dass man a schreiben kann als 12 mal b plus 20 mal c. Jetzt rechnen wir so ein bisschen rum und sehen dann, a ist 12 mal b plus 20 mal c, da klammer ich die 4 aus und bekomme 4 mal in Klammern 3 mal b plus 5 mal c. 3 mal b plus 5 mal c liegt in z. Und dann haben wir jetzt also ein Vielfaches von 4 in z gefunden. Das heißt, a ist ein Vielfaches von 4 in z. Sprich, j liegt wirklich in 4 mal z drin. Super, jetzt kommt die andere Richtung. Wir wollen also ein Element d aus 4 mal z hernehmen und zeigen, dass das in j liegt. Okay, d liegt in 4 mal z. Das heißt, man kann d als Vielfaches von 4 schreiben. Wir nehmen uns also ein Element e aus z her, derart, dass d gleich 4 mal e ist. Und dann kommt eine trickreiche kleine Rechnung. Wir schreiben nämlich 4 als 12 mal 2 minus 20 mal 1. Kopfrechnen. Die Idealeigenschaft i2 sagt uns, dass 12 mal 2 minus 20 mal 1 in j liegt. Deswegen liegt 4 in j. Und 4 mal e liegt dann auch in j, denn die, Entschuldigung, das vorher war einfach nur Rumrechnen in der additiven Gruppe. Die Idealeigenschaft, die ich benutzen wollte, war i2. Wenn nämlich 4 in j liegt, dann auch jedes Vielfache, denn Ideale schlucken ja alle Vielfachen von Elementen, die da drin liegen. Das heißt, 4 mal e liegt in j, 4 mal e war aber gerade unser Element d, das heißt, d liegt in j. Was haben wir benutzt? Wir haben benutzt, dass Ideale unter Addition und Subtraktion abgeschlossen sind und wir haben die Idealeigenschaft i2 benutzt, dass nämlich, wenn man ein Element aus einem Ideal nimmt, das mit irgendwas aus dem Ring multipliziert, dass wir dann wieder ins Ideal reinkommen. Jetzt haben wir also insgesamt j gleich 4 mal z. Das heißt, dass 4 ein GGT ist von 12 und 20 und okay, das wussten wir vorher. Der andere GGT in z ist dann minus 4. Weitere GGTs gibt es nicht, denn GGTs können sich ja immer nur durch Multiplikation mit Einheiten unterscheiden und die einzigen Einheiten von z sind halt 1 und minus 1. So, jetzt kommt das nächste Beispiel. Ach so, und dann vielleicht noch, wenn Sie üben wollen, und Ihnen die Zahlen nicht zu langweilig sind, dann überprüfen Sie unser Ergebnis nochmal mit der Vielfachheitsmethode und mit dem euklidischen Algorithmus. Jetzt gucken wir uns ZI an und da wollen wir den euklidischen Algorithmus benutzen. Und wir können das, weil wir in Beispiel 3.2 gesehen haben, wie in ZI das Teilen mit Rest funktioniert. Wir kennen nicht nur die Normfunktion, sondern wir wissen auch wirklich, wie man beim Teilen mit Rest diese Elemente, die wir meistens Q und R nennen, wie wir die finden. Okay, hier sind die beiden Zahlen, die wir uns anschauen wollen. Die Zahl Alpha ist 3 plus 4i und die Zahl Beta ist 2 minus 5i. Wir wollen ein GGT von diesen beiden Zahlen finden und zwar mit dem euklidischen Algorithmus. Das Verfahren, wie man ein GGT mit dem euklidischen Algorithmus findet in euklidischen Ringen, das steht in Satz 3,6. Und ich halte mich jetzt hier an die Notation aus Satz 3,6. Alpha und Beta entsprechen jetzt sozusagen A und B. Und am Anfang des Algorithmus, da bestimmt man einmal die Norm der beiden Elemente, um zu entscheiden, wie rum man anfängt. Ob man also zuerst Alpha durch Beta mit Rest teilt oder Beta durch Alpha. Wenn wir die Norm der beiden Elemente ausrechnen, dann kommt da bei Alpha 25 raus und bei Beta 29. Beta hat also die größere Norm und deswegen beginnen wir, indem wir Beta mit Rest durch Alpha teilen. Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um auf Pause zu drücken und selber die Rechnung zu machen, was rauskommt, wenn man Beta mit Rest durch Alpha teilt. Ich suche jetzt also Q1 und R2, das sollen Elemente aus ZI sein, und zwar so, dass Beta gleich Alpha mal Q1 ist plus R2 und R2 ist 0 oder die Norm von R2 ist kleiner als die Norm von Alpha. Los geht's, rechnen Sie selber aus, was Q1 und R2 sind. Na, haben Sie es raus? Bei mir ist Q1 gleich minus i und R2 ist minus 2 minus 2i. Und wir machen den Test. Die Norm von R2 ist nämlich 2 Quadrat plus 2 Quadrat, also 8. Und das ist kleiner als die Norm von Alpha, denn die Norm von Alpha war 25. Gut, dann kommt der nächste Schritt. Jetzt teilen wir Alpha durch R2 mit Rest. Die beiden Elemente nenne ich jetzt Q2 und R3, wobei R3 der Rest ist. Das heißt, der Rest ist 0 oder soll eine kleinere Norm haben als R2. Los geht's, wenn Sie selber rechnen wollen, dann drücken Sie auf Pause und rechnen Sie los. Bei mir ist rausgekommen Q2 gleich minus 2 und R3 gleich minus 1. Nochmal kurz die Testrechnung. Die Norm von R3 ist 1 und das ist kleiner als die Norm von R2. Die Norm von R2 war 8. Gut, jetzt nähern wir uns dem Ende Wir teilen jetzt nochmal R2 durch R3 mit Rest. Rechnen Sie wieder los. Die neuen Elemente heißen Q3 und R4. Und bei mir ist rausgekommen, Q3 ist 2 plus 2i und R4 ist tatsächlich gleich 0. Wir rechnen das nochmal kurz nach. Minus 1 mal 2 plus 2i ist tatsächlich minus 2 minus 2i. Das war R2. Okay, Rest 0. Das heißt, wir sind fertig. Und der Satz sagt, dass das Element, was dann davor rausgekommen ist als Rest, in unserem Fall also R3, dass das dann ein GGT ist. Bei uns war das minus 1. Das heißt, als GGT kommt minus 1 raus. Und das ist in unserem Ring eine Einheit. Das heißt, Alpha und Beta waren teilerfremd. Und die GGTs sind 1 minus 1i minus i. Genau die Einheiten von ZI. So, das war einmal Spaß mit dem euklidischen Algorithmus in ZI. Jetzt atmen wir nochmal tief durch, um uns ganz zum Schluss ein Beispiel anzugucken. Wie sieht die Welt eigentlich aus, wenn es keine GGTs gibt, wenn es das Konzept von Teilerfremdheit nicht gibt, wenn das alles einfach nicht funktioniert? Es kann zum Beispiel schiefgehen in folgendem Ring, der soll R heißen. R ist Z adjungiert I Wurzel 3. Das heißt, R besteht aus allen Elementen der Form A plus B I Wurzel 3, wobei A und B ganze Zahlen sind. Das ist ein sehr schöner Teilring von C und so ähnliche Ringe haben Sie auch schon mal gesehen. Zum Beispiel in Serie 5 in Aufgabe 1. Wunderschöner Ring, an dem Sie zeigen sollten, wie es passieren kann, dass ein Ring nicht faktoriell ist. Das heißt, die Idee, die gleich kommt, die kennen Sie vielleicht schon. Und dann gibt es jetzt in Serie 6, in der ganz aktuellen Serie, in Aufgabe 2, einen Ring, der so ähnlich aussieht. Da steht statt einer 3 eine 2. Und da sollen Sie zeigen, dass dieser Ring sogar euklidisch ist. Das heißt, zwischen einem euklidischen Ring und einem Ring, der wirklich nicht besonders schön ist, liegt hier nur ein Unterschied von 1, nämlich ob Wurzel 2 oder Wurzel 3. Und ich meine einen Unterschied 1 unter der Wurzel. Okay. Sie kennen also solche Ringe schon. Sie haben damit schon ein bisschen gerechnet. Ich sage Ihnen jetzt einfach mal, dass die Einheiten dieses Ringes R 1 und minus 1 sind. Weitere Einheiten gibt es nicht. Als Teilring von C ist es natürlich ein Integritätsbereich. Das ist schon mal gut. Aber wie wir gleich sehen werden, ist dieser Ring nicht faktoriell. Und damit geht dann alles Mögliche schief. Und es ist nicht die Existenz von Zerlegungen, die hier das Problem ist. Man kann Zahlen wunderschön zerlegen in irreduzible Elemente. Das Wort irreduzibel ergibt immer noch Sinn. Aber das Problem ist, dass man keine solche Eindeutigkeit hat, wie wir sie gerne haben wollen. Das heißt, die Eigenschaft FR2, die ist nicht erfüllt. Und das sorgt für alle möglichen Probleme. Nehmen wir die Zahl 4. Die Zahl 4 können wir schreiben als 2 mal 2. Und das ist eine Zerlegung in irreduzible Elemente. Ich bitte Sie, das selbst nachzuprüfen. Aber es gibt noch eine andere Zerlegung. Man kann nämlich 4 auch schreiben als 1 plus Wurzel 3i mal 1 minus Wurzel 3i. Wenn Sie das ausrechnen mit der dritten binomischen Formel, dann kommt da auch 4 raus. Und diese Zerlegungen sind wirklich fundamental unterschiedlich. Da kommen irreduzible Elemente vor, aber die sind nicht irgendwie zueinander assoziiert. 1 plus Wurzel 3i ist nicht zu 2 assoziiert. 4 hat also sehr unterschiedliche Teiler. Man sieht, neben den langweiligen Teilern 4, 1, minus 4 und so weiter, sieht man die Teiler 2, dann natürlich auch minus 2 und sowas. Man sieht 1 plus Wurzel 3i, man sieht 1 minus Wurzel 3i, wir ignorieren mal das klingelnde Telefon. Und es ist jetzt nicht klar, wie man, wenn man eine andere Zahl auch mit diesen Teilern hat, wie man da jetzt ein GGT konstruieren sollte. Um deutlich zu machen, dass das wirklich nicht so klar ist, nehmen wir uns mal eine andere Zahl her, nämlich 2 plus 2 Wurzel 3i. Diese Zahl liegt auch im Ring R. Sie ist, wie man sofort sieht, auch durch 2 teilbar und sie ist auch durch 1 plus Wurzel 3i teilbar. Das steckt da beides drin. Das heißt also, dass 2 und 1 plus Wurzel 3i gemeinsame Teiler sind von 4 und von 2 plus 2 Wurzel 3i. Aber wir finden keinen GGT. Denn je nachdem, wie man 4 und die andere Zahl zerlegt, sehen wir zwar immer gemeinsame Teiler, aber wenn wir uns diese Teiler angucken, dann kommt keine davon als GGT in Frage. Was nämlich da verletzt wird, wird diese Eigenschaft, dass ein GGT von jedem gemeinsamen Teiler geteilt werden soll. Das klappt einfach nicht. Und Nur um das abzuschließen, auch so Wörter wie teilerfremd ergeben dann auf einmal keinen Sinn mehr. Denn wenn wir uns mal vier angucken, vier zu sich selbst ist sicherlich nicht teilerfremd, wenn wir das Wort hier mal benutzen wollen. Denn vier und vier haben den gemeinsamen Teiler vier und das ist keine Einheit in diesem Ring. Aber das Wort teilerfremd ergibt gar keinen Sinn, denn je nachdem, was für Zerlegungen von vier man sich hernimmt, sieht es eben doch so aus, als ob vier gar keine gemeinsamen Teiler mit sich selbst hat. Denn in der einen Zerlegung steht da 2 mal 2 und in der anderen Zerlegung steht da 1 plus Wurzel 3i und 1 minus Wurzel 3i. Und da sehen wir gar keine gemeinsamen Teiler. Das heißt, dieses Konzept GGT, Teilerfremdheit, das funktioniert nicht. In dem Moment, wo man solche verschiedenen Zerlegungen hat, bricht das alles in sich zusammen. Ringe sind seltsam. Da werden wir noch mehr Beispiele von sehen. Das hier war mir jetzt wichtig, weil wir oft mit diesen Eigenschaften arbeiten in faktoriellen Ringen. Die Eigenschaften, dass es Zerlegungen gibt und dass diese eindeutig sind bis auf Reihenfolge und Assoziierte. Und mir war wichtig, noch einmal zu erklären, was alles da dranhängt an dieser Eigenschaft der Eindeutigkeit der Zerlegung, also an FR2. Okay, ich hoffe, dass das ein bisschen hilfreich war. Ich hoffe vor allem, dass die verschiedenen Möglichkeiten, GGTs zu bestimmen, hilfreich sind. Dann können Sie nämlich in jedem Ring, den Sie haben, mit dem Sie was machen sollen, können Sie gucken, was für Eigenschaften hat der Ring, was für Resultate kann ich anwenden, was für Strategien habe ich, um da GGTs zu bestimmen. Ja, ich hoffe, das hat Ihnen weitergeholfen. Noch Fragen?